Hallo und herzlich willkommen aus dem verschneiten Chicago. Wir sitzen hier. Es ist extrem kalt und extrem windig draußen. Und wir haben, ich glaube, in was, den letzten 2 Stunden, wie viel Zentimeter sind das? 40 Zentimeter
Boah.
Schnee, einen kleinen Schneehügel auf
Ein
unserem
kleiner
Balkon
Schneehügel, ja.
bekommen. Und es ist heute auch ein ganz besonderer Podcast. Wir haben heute unser erstes Interview mit meiner ganz, ganz lieben Freundin Marie. Und ja, Marie, was machst du? Wer bist du? Erzähl mal ganz kurz.
Hallo, ich bin die Marie. Ich habe Pharmazie studiert, also ich bin Pharmazeutin und das erste Mal beim Podcast, also ich entschuldige mich hier schon mal für irgendwelche Issues.
Nee, wir machen das mit Speed Dating und das wird ganz, ganz gut. Die Marie und ich sind ja hier gemeinsam und wir arbeiten hier in einem. Oh mein Gott. Wie beschreibt man das?
Medizinischen Universität
Ja.
und arbeiten bei klinischen Studien mit.
Genau. Und deswegen dachte ich mir, wäre es doch mal richtig cool, so eine Podcast-Folge zu machen mit so Hints aus der Pharmazie, weil wir betrachten ja immer alles so aus so ernährungswissenschaftlicher Perspektive und sehr ganzheitlich und holistisch, würde ich jetzt mal sagen. Aber natürlich ist Pharmazie ein richtig wichtiger Punkt, damit wir so alt werden können, wie wir alt werden können und Krankheiten überstehen, wie wir Krankheiten überstehen. Und deswegen liebe ich auch unsere Gespräche in den letzten Monaten jedes Mal, weil es, finde ich, zum einen sehr komplementär ist, aber natürlich auch oft widersprüchlich. Und genau, deswegen dachte ich mir, machen wir jetzt einfach mal eine Folge gemeinsam und los geht's mit dem Speed-Dating mit der Pharmazie. Also Marie, warum Pharmazie? Und what is your passion about it?
Da habe ich leider gar keine inspirierende Geschichte dazu.
Völlig egal, hau raus.
Genau, meine Großmutter hat immer in einer Apotheke gearbeitet und sie war immer so, ja, Kinder, ihr müsst das machen, das ist so ein toller Job, so cool und so interessant und so gemütlich. Und dann war ich so, okay, ich bin interessiert an Medizin, ich will keine Leute angreifen, ich beginne das jetzt einfach mal und schaue, wie es mir gefällt. Genau, und so bin ich da reingerutscht, dann habe ich das gemacht. Und je länger ich dabei war, desto mehr hat es mir gefallen. Und jetzt bin ich großer Fan der Pharmazie.
Yay! Nein, ich bin auch ganz froh. Du, also erstens mal, die Marie hat ja quasi, wie gesagt, Bachelor, Master, das ist ja noch immer ein Magisterstudium. Das heißt, ich darf dich voller Freude Frau Magister nennen. Und dann hast du ja ein Jahr quasi in der Apotheke gearbeitet. Wie nennt man das?
Aspiranten, ja, ist
Ah,
das.
okay. Das heißt, du darfst jetzt.
Ich bin jetzt offiziell Apothekerin.
Wow, du darfst jetzt
Ich darf
offiziell
den
Medikamente verkaufen. Wow.
Titel Apothekerin tragen.
Oh, wow. Okay, sehr spannend. Okay, gut. Das war die erste Speed-Dating-Frage. Die Nummer zwei ist, wir sind ja jetzt gerade in Amerika. Was sind für dich so die drei größten Unterschiede in der Pharmazie zwischen USA und Europa oder auch Österreich? Ich weiß nicht, du hast es ja so ein bisschen kennengelernt. Du hattest ja hier auch die Möglichkeit, so klinischen Pharmazeuten zu shadowen, was ich ziemlich witzig finde jetzt gerade, weil wir darüber gesprochen haben, dass das mit dem Patienten eigentlich das ist, was du nicht
Ja.
weißt. Aber genau, nur ganz kurz so, was würdest du sagen, sind so drei Main Points, die einfach ganz anders sind in den USA als in Österreich, Deutschland, EU, wie auch immer?
Also das Erste, was mir aufgefallen ist, seitdem wir hier sind, ist, dass Medikamente einfach im Supermarkt verkauft werden. Also in diesen, es gibt ja diese Hypermärkte hier, diese Targets und keine Ahnung, Walmart waren wir noch nie, aber da gibt es das auch, dass die Pharmazie einfach da eingebettet ist in dieser Riesenhalle und dass da einfach so eine Mini-Apotheke ist. Aber auch 300 Gänge mit Medikamenten, einfach so, wie du dein, keine Ahnung, deine Gurke rausnimmst, hast du da dein ich weiß nichts. Fiebersenker oder dein, keine Ahnung was, Mittel raus, einfach aus dem Regal und gehst weiter. Und das
Ja.
gibt's halt bei uns so nicht. Es gibt schon die Sachen, die frei verkäuflich sind. Aber du hast halt immer einen Menschen, einen Pharmazeuten, der da ist und der dich da anschaut, wie du das nimmst und dich dazu
Ja, und auch
berät.
so ein bisschen, ja, eh, frag, brauchst du das wirklich? Was sind
Genau.
genau die Dinge, warum du das jetzt haben möchtest und so weiter?
Genau.
Voll.
Und es gibt diese Over-the-Counter-Medikamente in Österreich, aber das ist hier halt um einiges ausgeweitet. Ich meine, es ist in Österreich jetzt mittlerweile auch Hydrocortison ohne Rezept erhältlich. Also ein leichtes Cortison als Salbe, das gab es früher auch nicht. Da musste man immer ein Rezept bringen. Das, was hier in verschiedensten Dosen, in verschiedensten Ausführungen, kannst du das einfach aus dem Regal nehmen. Du kannst verschiedene Dosen an Schmerzmitteln, alles alles einfach nehmen, ohne dass sich irgendwer dabei
Ja,
beobachtet.
man kann auch einfach zum Beispiel Tee aus dem Regal nehmen und glauben, dass es ein ganz toller Kräutertee ist und dann, ja, schwierige
Erzähl mal, Emma, was
Magen-Darm-Geschichten.
ist denn passiert?
Okay, also wir haben es wirklich die letzten 4 Monate oder weiß nicht wie lange, also wir sind seit August da, also keine Ahnung, aber gut ausgehalten, es zu schaffen, immer, keine Ahnung, Dinge zu nehmen. Ja, wir haben immer sehr darauf geachtet, was quasi drinnen ist, ob wir eh nicht zufällig Medikamente nehmen und ja,
Dann
keine
ging
Ahnung.
die Emma allein zum Target.
Und ein einziges Mal war ich alleine unterwegs, nein, Spaß, aber an dem Tag waren wir schon richtig fertig, wir hatten gerade Grippeimpfung bekommen, das ist übrigens hier mandatory, also das ist verpflichtend, sonst wird man gekündigt und kriegt kein Geld mehr. Das ist übrigens auch spannend, können wir später mal kurz auch nochmal anschneiden. Aber auf jeden Fall bin ich dann zum Target gegangen, wir hatten keinen Tee mehr und ich dachte mir so, okay, Kräutertee, keine Ahnung, Balance, was auch immer. Und zwischen diesen ganz normalen Kräutertees, diese Yogi-Tee und also auch so Marken, die wir eh auch bei uns zu Hause haben, habe ich halt so einen genommen, der hieß, glaube ich, Smooth Move oder so. Dachte ich mir so, ja, chillig. Sicher gut für die Muskeln oder keine Ahnung. Habe aber nicht weitergeschaut und bin dann nach Hause gegangen. Ich glaube, du warst an dem Tag
Ich
eh, du
habe
warst Shadown.
geshadowt, genau.
Genau, du warst im Spital und ich habe eben Homeoffice gehabt und ich habe mir halt so eine große 2-Liter-Kanne von diesem Tee gemacht mit gleich mal so 2 oder 3 Beuteln drinnen. Obviously, natürlich,
Na
weil
klar.
braucht man ja. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dann schon gemerkt, dass mir so bisschen anders geht als sonst und die Marie kommt dann am Abend einfach nach Hause und will wieder einen Tee machen und sie so, Emma, wieso kaufst du Smooth Move? Und ich war so, was? Klingt ja voll gut. Sie so, Emma, da sind Senna-Blätter drinnen. Die sind richtig abführend und das wirkt richtig stark. Und dann hast du, glaube ich, noch die Dosis gecheckt und die war auch echt nicht ohne. Jedenfalls, ihr habt keine Ahnung, wie es mir an dem Abend und in der Nacht ging. Es war nicht schön und das war meine Erfahrung von Medikamente werden einfach random in ganz normale Gänge mit ganz normalen anderen Lebensmitteln gemischt
Und das
und
Schlimme ist, normalerweise trinkt man eine Tasse vorm Schlafengehen, dass man
ja.
dann an der Früh gemütlich seinen Ballast loswerden kann, wenn man da Probleme hat. Und die Emma knallt sich in der Früh 2 Liter von dem Zeug rein.
Oh
So
mein
arm,
Gott.
also wirklich. Das war
Ja.
sicher keine schöne Erfahrung.
Nein, da ging es mir nicht gut. Aber das, ja, das war auf jeden Fall unser Erlebnis. Oder
Ja.
beziehungsweise mein Erlebnis. Schrecklich. Jetzt steht dieser Smooth Move ganz, ganz weit oben im Kasten und wird nicht mehr
Aber das finde
angegriffen.
ich auch so gefährlich, weil das ist wirklich zwischen, keine Ahnung, Minztee und einem Thymian, keine Ahnung was, und einem Früchtetee steht da einfach dieser Senna-Tee drinnen. Das ist
Das ist echt
einfach,
crazy.
das ist schon gefährlich, wenn man sich da nicht genau damit befasst. Also
Ja,
gefährlich, sehr unangenehm auf jeden
auf
Fall.
jeden Fall. Da kommen wir gleich zur nächsten Speed-Dating-Frage, nämlich was ist quasi the most underrated? Keine Ahnung, Kraut, Phytopharmika, irgendetwas, was quasi, also underrated. Damit meine ich jetzt nicht, dass jeder jetzt in die Apotheke laufen soll und sich das holen, weil das irgendwie toll ist, aber etwas, was vielleicht einfach so verkauft wird. In der Apotheke, auch bei uns, würde ich jetzt mal sagen, oder vielleicht auch etwas, was unterschätzt wird, irgendetwas, ja, underrated ist.
Okay. Kleine Ergänzung zur vorigen Frage. Ich habe nur eine Sache gesagt statt drei.
Okay.
Aber wir können ja später noch drüber reden.
Ah ja.
Etwas, was
Underrated ist.
underrated ist. Ja, wir haben da eh letztens drüber gesprochen. Ich finde das Johanniskraut ziemlich, ich finde, dass es eine gute Pflanze ist, weil es einfach wirklich gut hilft bei so Angst und psychischen Verstimmungen, weil es wirklich eine nachgewiesene Wirkung hat im ZNS und einfach die Neurotransmitter, die wichtig sind für
Was
gute
ist denn das
Laune,
ZNS?
das zentrale Nervensystem.
Wir haben gesagt, wir dürfen hier keine, ja, okay, Fachbegriff ist hier jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber keine Wörter verwenden, die vielleicht nicht verstanden werden. Und das war ziemlich lustig. Entschuldigung, kleiner Hinsch. Wir hatten letztens so ein Meeting, wo einer von den ja, PIs von der Studie dabei war mit, ja, bei der wir arbeiten, egal jedenfalls, hat da auch eine Projektleiterin mehr oder weniger eine Präsentation halten müssen vor Leuten, die nicht wissen, worum es geht. Und da hat sie auch so eine Abkürzung verwendet und er war gleich so, was heißt denn das? Ich habe dieses Wort noch nie gehört.
Ich kenne mich
Ich
nicht
kenne
aus
mich
bei
nicht
klinischen
aus.
Studien.
Ja, das war so ein kleiner Hinweis darauf, dass sie bitte alles erläutern soll, was quasi vielleicht nicht verständlich sein könnte. Was ich aber ziemlich nett fand irgendwie. Also er hat es voll
Voll,
nett gemacht, es war voll in
voll,
Ordnung.
voll.
Okay, sorry, weiter im
Wo
Text.
waren wir genau? Also Stoffe, die wichtig sind für die gute Laune, wirken mit dieser Pflanze einfach verstärkt. Was Gutes. Für Leute, die halt vielleicht beginnend eine leichte depressive Verstimmung haben, noch nicht jetzt ganz schwer, aber halt in diese Richtung gehen, ist aber wirklich etwas, wo man darauf achten muss, ob andere Medikamente genommen werden, weil es einfach ein Enzym, das Medikamente oder eine große Gruppe an Medikamenten abbaut, stimuliert wird, noch mehr abzubauen. Das heißt, die Medikamente wirken einfach nicht mehr so gut, weil sie urschnell aus dem System rausgeschleust werden. Zum Beispiel die Pille. Das heißt, junge Mädchen, die vielleicht, keine Ahnung, irgendwas Traumatisches erlebt haben oder schwere Phase durchmachen und sich denken, sie probieren irgendwas Pflanzliches, nehmen die Pille, gehen in die Apotheke, holen sich Johanniskraut, nehmen das, werden einfach schwanger, weil die Pille nicht mehr
Oh
wirkt.
shit.
Das passiert wirklich. Also das finde ich schon. Also man muss halt
Ja.
da drüber reden, wenn man das kauft. Und es ist halt leider nicht immer so, dass die Pharmazeuten das machen. Aber das ist etwas, wo ich halt großen Augenmerk drauflegen würde, wenn ich das einfach so hergebe. Und auch fragen, welche Medikamente halt noch genommen werden und so.
Ja, das ist gut zu wissen. Also vielleicht, dass man irgendwie selber auch noch mal doppelt checkt oder zumindest sagt, ja, also ich glaube, es gibt ein paar Medikamente, die einfach Wechselwirkungen haben können. Wir wissen ja auch, also jetzt wieder um ein bisschen auf Food zu gehen, ist Grapefruit, dass die ja Wechselwirkungen mit manchen Medikamenten hat. Wie sieht's da aus? Sind das so random Medikamente, die auch, ja, also die oft über den Tresen gehen, würde ich jetzt mal sagen,
Also
oder?
es gibt schon einige. Bei der Grapefruit ist es so, dass auch wieder dieses Enzymsystem beeinflusst wird, aber es wird nicht stimuliert, mehr abzubauen, sondern es wird blockiert. Das heißt, das Medikament wird einfach nicht mehr so gut abgebaut, wie es normalerweise abgebaut wird. Das heißt, die Wirkung ist stärker und es können halt leichter Nebenwirkungen auftreten, weil der Spiegel im Körper einfach über längere Zeit höher ist, beziehungsweise auch höher werden kann, weil normalerweise greift dieses System ja früher und baut schon ab, während die Wirkung noch zustande kommt. Und dann kann es halt auch sein, dass der Spiegel einfach höher wird als normal.
Okay, das heißt, du überdosierst, ohne überzudosieren, weil der Körper einfach nicht so schnell abbaut wie sonst. Ja, das ist schon richtig spannend eigentlich. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Du hast mich erinnert. Zwei weitere Sachen, die unterschiedlich in den USA und in Österreich sind.
Okay, also wir haben über die Medikamente im Supermarkt gesprochen und noch was uns beiden sehr aufgefallen ist, einfach die Marketingstrategien hier, dass rezeptpflichtige Medikamente wirklich stark beworben werden. Das gibt es in der EU oder in Österreich, ich glaube in der
Ich glaube,
EU,
man darf es
in der
gar
EU
nicht,
glaube ich,
oder?
genau, das ist verboten. Also schon so Over-the-Counter-Sachen, pflanzliche Sachen, diese Kütersalbe und so sieht man auf Werbungen, finde ich, auch bei uns. Aber alles, was rezeptpflichtig ist, wird einfach nicht beworben, weil man den Patienten nicht in eine Richtung treiben will, die vom Markt gesteuert ist, sondern einfach der Arzt das entscheiden muss.
Ja, weil klar, hier ist es halt einfach so. Also erstmal muss man sagen, es ist wirklich übertrieben, wenn man Radio hört. Ich finde, jede zweite, dritte Werbung sind Medikamente. Also zum Beispiel eben auch Ozempic oder so, dass die Leute dann einfach sagen so, oh, ich bin fett und habe im Radio gehört, dass ich davon dünn werde. Nein, aber literally halt einfach. Und dann geht man zum Arzt und sagt dem Arzt quasi, was er einem verschreiben soll. Und so soll es natürlich auf keinen Fall sein. Also der Arzt sollte sich oder wer auch immer sollte sich den Patienten anschauen und entscheiden, was das Beste für den Patienten ist. Und nicht der Patient sollte mit einem Wunschmedikament kommen. Aber ich finde, Ozempic ist eigentlich eh ein richtig gutes Schlagwort. Ich glaube, jeder hat schon mal so ein bisschen gehört, aber magst du uns ganz kurz erklären, was das ist?
Gerne. Also Ozempic, das ist eigentlich ein richtig guter, arger Durchbruch gewesen in der Diabetes-Medikamentenforschung, weil es einfach ein Medikament ist, das wirklich den Zucker bei Typ-2-Diabetikern wirklich gut senkt. Während diesen Studien ist man drauf gekommen, dass die Patienten extrem viel Gewicht verlieren. Das heißt, es ist dann auch untersucht worden für Menschen, die einfach übergewichtig sind. Also ja,
Ja,
fettleibig
ohne
und
Diabetes.
ohne Diabetes. Genau. Mittlerweile hat das auch eine Zulassung für diese Krankheit. Genau. Es ist eigentlich ein wirklich sehr gutes Medikament, auch für Menschen, die fettleibig sind, weil es einfach viele Risiken, die die Fettleibigkeit mit sich bringt, wirklich nachgewiesen reduziert. Es hatte aber eben einen extremen Hype, weil man so dünn geworden ist davon, beziehungsweise so schnell Gewicht verloren hat. Das heißt, die Leute haben die Apotheken gestürmt, wirklich. Also sind zu ihrem Arzt gerannt, der Arzt hat das verschrieben. Dann jeder hat irgendwie eine Connection, nicht jeder, aber es gibt viele Menschen, die irgendwo eine Connection zu einem Arzt haben und sie sagen so, ja, Summer Buddy, kann man da ein bisschen nachhelfen, der schreibt das auf privat. Wirklich, weltweit, auch in Amerika, die Leute haben sich das geholt wie irgendwas, sodass dann wirklich die Diabetiker dieses Medikament nicht mehr gekriegt haben.
Das
Also
ist
das war
halt, das ist die
wirklich.
Schwierigkeit, finde ich, mit all diesen Hypes. Also zum Beispiel auch, es ist ja dieser Hype auch so, also jetzt ganz anderes Thema, aber diese Zuckersensoren zum Beispiel für Sport, was ja alles völlig in Ordnung ist, aber ich finde es halt schwierig, wenn dann die Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, das nicht mehr bekommen, weil es einfach so vergriffen ist oder eben zum Beispiel die Krankenkasse das dann so stark einschränkt und reglementiert, dass wenn dir einmal ein Sensor abfällt, so quasi, dass du keine Chance hast, einen neuen zu bekommen, weil die halt alle Angst haben, dass das dann auf Willhaben und weiß nicht wo versteigert wird, gefühlt. Aber so ist es halt wirklich. Also man kann ja auf Willhaben schauen, dort werden diese Zuckersensor einfach mehr oder weniger verkauft, weil ja, also und das finde ich dann immer so ein bisschen die Schwierigkeit, da so diesen Grat zu finden. Genau, aber bei Ozempic haben wir ja auch gesagt, das ist natürlich nicht wahnsinnig toll, weil dann tritt ja auch der Jojo-Effekt ein. Aber wir hatten, ich habe dich das letzte Mal gestoppt, weil ich mir dachte, okay, das heben wir jetzt für den Podcast auf. Aber du hast gesagt, dass es ein neues Medikament gibt, wo man ja wirklich sagt, okay, das ist. Also das, was bei Ozempic ja schwierig ist, dass man sagt, okay, man sollte das jetzt vielleicht nicht nur für die Fettleibigkeit nehmen, also Adipositas, gibt es ein neues Medikament, das ja wirklich auch dieses ganze kardiovaskuläre Risiko senkt. Was war
Aber
das?
das ist eh das Ozempic.
Das ist
Das
genau
macht das.
das.
Es gibt jetzt seit August ein neues Medikament, das einfach über zwei Wege dieses Ziel erreicht. Bei Ozempic ist es das GLP-1, das ist jetzt wieder ein Fachbegriff. Das ist im Endeffekt, das wirst du sehr gut wissen eigentlich, ein Inkretin. Das wird aus Dickdarmzellen freigesetzt und stimuliert einfach die Freisetzung also von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse. Ja. Was wolltest du
Nein,
sagen?
meine Frage ist eigentlich nur, ich frage mich halt, wie das funktioniert, dass dann der Körper sich langfristig darauf einstellt, weil solange du das Medikament nimmst, ist ja alles gut, mehr oder weniger. Also da denkt man sich dann so, ja, okay, aber was passiert danach, wenn ich meinen Lebensstil nicht ändere, wenn ich nicht anfange, mich zu
Dann nimmst du
bewegen?
wieder zu. Sobald du absenkst, nimmst du es wieder zu.
Okay.
Also es gibt einen Jojo-Effekt. Ich habe vor kurzem mir einen Vortrag nochmal angehört, in dem der Arzt, der das berichtet hat, gesagt hat, dass dieser Jojo-Effekt aber niedrig, also dass das Gewicht, das du nach dem Jojo-Effekt hast, trotzdem niedriger ist als das Ausgangsgewicht. Also es gibt so einen Rebound, aber nicht jetzt zurück zu dem, was vorher war oder vielleicht noch höheres
Hast
Gewicht.
du auf der ZIP das gesehen? Habe ich dir
Das
das
mit den
geschickt? Mit den
Fettzellen.
Fettzellen, ja. Wäre das ja jetzt nicht eigentlich, also nur ganz kurzer, es gab scheinbar eine neue Studie, die irgendwie gezeigt hat, dass Fettzellen, die mal groß waren, also wir wissen ja, dass adipöse Menschen haben nicht mehr Fettzellen, sondern die Fettzellen werden einfach größer, die wachsen, dass wenn die einmal sehr groß waren, dass sich das quasi die DNA merkt und auch gerne dann wieder fett wäre. Also das heißt, hier ist der Jojo-Effekt viel, viel größer. Wie passt das zusammen?
Das ist eine gute Frage. Müsste ich mich auch informieren.
Okay, wahrscheinlich, das ist auch wahrscheinlich alles auch, ich glaube, das war letzte Woche oder vor zwei
Ja,
Wochen war
ja.
das ein Post. Ja, genau, aber egal. Wo waren wir jetzt mal stehen
Ich
geblieben?
weiß nicht. Ich glaube, ich habe über GLP-1 gesprochen und habe gesagt, das ist ein Inkretin.
Also, okay, das überspringen wir jetzt mal. Aber nur ganz kurz. Wenn jemand kommt mit Ozempic, hast du das Gefühl, oder ich weiß nicht, du hattest sicher Patienten oder Menschen, die das eben bei dir damals in der Apotheke geholt haben, aber hast du das Gefühl, dass die das verstehen, dass quasi es wichtig ist, den Lebensstil zu verändern, um nachhaltige Effekte zu haben? Oder hast du das Gefühl, dass das eher benach, also dass das, ja.
Also das Problem ist ja, es ist ganz sicher Thema gewesen, einfach weil als Typ-2-Diabetiker immer Lifestyle-Änderungen empfohlen bzw. ins Herzen gelegt werden von diesen Menschen, weil es einfach viel ausmacht und auch in leichten Fällen so wieder geheilt werden kann. Mit einfach der richtigen Ernährung, richtiger Bewegung, richtigen Lifestyle. Das heißt, eigentlich sollten all diese Menschen wissen, dass sie ihren Lifestyle ändern sollten. Es ist aber, ich glaube, die Intervention mit der schlechtesten Compliance überhaupt, weil die Leute einfach keine Lust haben, irgendwas umzustellen, wenn es ein Medikament gibt, das mit dem sie den gleichen Effekt erzielen können.
Ja, das ist halt oft die Schwierigkeit. Da hatten
Das
wir auch
ist
schon über ein anderes Medikament gesprochen.
ja, über den Gerd.
Über den Gerd, genau. Also wir haben über Protonenpumpenhemmer gesprochen, weil natürlich, also wenn man so einen chronischen Reflux hat, würde ich jetzt mal sagen, also wo ein bisschen Magensäure halt quasi in die Speiseröhre kommt und das verätzt dann und das ist ja alles irgendwie total unangenehm und schrecklich und dass da halt relativ schnell Protonenpumpenhemmer verschrieben werden oder auch einfach genommen werden, bevor quasi die Lebensstiländerung mal probiert wird
Genau,
zumindest. Also
genau.
ich will nicht sagen, dass jeder, der Gerd hat, nicht mehr oder weniger gut seine Ernährung und wie auch immer führt, aber zumindest das zuerst zu probieren, bevor man Medikamente nimmt, wäre halt schon sinnvoll, weil was sind
Ja,
denn Protonenpumpenhemmer?
es ist diese Lifestyle-Änderungsliste so richtig unansprechend. Da steht drinnen, keine fettigen Sachen, keine Schokolade, Tomaten oder andere säurehaltigen Lebensmittel weglassen, kein Alkohol, nicht mehr
Noch kein
rauchen,
Alkohol.
Gewicht reduzieren, vielleicht mit
Richtig
etwas
mühsam.
erhöhtem Polster schlafen, dass die Säure nicht so viel zurückrinnen kann. Das sind halt alles Sachen, wo die Leute sagen, naja, wenn ich mir auch eine Tablette reinwerfen kann,
Schmeiß ich eine Pille und
esse
dann
ich
passt es
lieber
an.
noch meine Schoki und trinke den Wein dazu.
Aber was ist die Schwierigkeit
Die,
dran?
also, das Ding ist, Protonenpumpenhemmer haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung. Es ist auch, wenn diese ganzen Lifestyle-Änderungen einfach nichts mehr bringen, wenn wirklich mit diesem Schließmuskel ein arges Problem ist, das nicht behoben werden kann und so weiter. Die Protonenpumpenhemmer hemmen im Endeffekt die Freisetzung von Magensäure. Ja, das heißt, es ist einfach der pH-Wert höher, weil einfach weniger Säure freigesetzt wird. Das heißt, es ist weniger ätzend in der Speiseröhre. Logisch. Es ist aber halt auch so, dass die Verdauung damit beeinträchtigt wird, weil einfach der
Obviously.
pH-Wert nicht mehr passt im Magen und du verschiedenste Mineralstoffe einfach schlechter aufnehmen kannst dadurch, was man vermeiden sollte, wenn man kann. Aber es ist halt der praktischere Weg.
Auf jeden Fall. Aber man muss ja auf jeden Fall auch sagen, dass alles, was man in seiner Verdauung verändert, vor allem, es hat einen ganz klaren Grund, warum der pH-Wert so ist im Magen, wie er ist. Und es hat einen ganz klaren Grund, warum der Darm dann so arbeitet, wie er arbeitet. Und das dann quasi einfach da mehr oder weniger einzugreifen, nur weil man zu faul ist, ein bisschen was zu ändern. Oder das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil langfristig gesehen ist das nie der passende Weg. Weil, wie gesagt, alles, was du veränderst, was du unnötig supplementierst, unnötig wegmachst, mehr oder weniger. Der Körper hat sich dabei schon was gedacht, als er sich aufgebaut hat. Also, ja, gut. Jetzt hatten wir drei Sachen.
Hatten wir?
Ich glaube,
Also.
das war das die zweite, oder?
Oh mein Gott.
Warum steigen wir da? Okay, gut. Wir sind immer noch bei den
Wir
größten
jumpen herum.
Unterschieden. Ja, wirklich. Okay, passt. Also, wir hatten auf jeden Fall, wir hatten, dass die Medikamente mehr oder weniger einfach so verkauft werden, in Regalen im Supermarkt. Wir hatten die Werbung, die mehr oder weniger in Österreich oder ich glaube, das ist eben EU-geregelt verboten ist. Und hier wird wirklich, werden Medikamente wie Zucker beworben, mehr oder weniger. Und gibt es noch eine dritte Sache?
Ja, da kann ich mich kurz halten. Ich habe ja diese klinischen Pharmazeuten geshadowt hier in Rush.
Was sind klinische Pharmazeuten?
Die sind hier wirklich, also die haben wirklich eine coole Aufgabe, weil die sitzen da mit den Ärzten zusammen in ihren Kliniken, haben ihr eigenes Büro, wobei das Büro, wo ich dabei war, eher unvorteilhaft war.
Die Marie. Ja, erzähl doch mal. Wie war das
Also,
Setting?
ein kleiner Raum mit einem Schreibtisch und Bücherregal mit noch einer Extratür im Zimmer, die aber dauerhaft verschlossen war, weil sie direkt in die Klokabine von dem Angestellten Toilette, wirklich direkt neben die Kloschüssel, also nicht Vorraum oder so, sondern wirklich in der Kabine,
Oh
dort
mein
hat
Gott.
sie hineingeführt. Das heißt, die Tür ist auch nicht schallgeschützt oder sonstiges. Das heißt, man sitzt da, hat ein Meeting und auf einmal hört man es gemütlich plätschern. Und So, what the fuck? Ich habe die klinische Pharmazeutin noch gefragt, so am Ende, bei
Mhm.
meinem letzten Shadow-Tag, war ich so, hey du, magst du eigentlich dein Büro?
Nein, hast du
Ja,
nicht.
Und sie war so, nein.
Also die
Ich habe
Antwort
das
war
auch schon
klar.
öfter gemeldet und das mit der Toilette ist eine Frechheit. Und ich hänge dauernd Schilder rein, dass man, wenn man Nummer 2 machen muss, nicht diese Toilette benutzen soll. Aber es funktioniert leider nicht so richtig. Und ich habe mich schon
Wirklich.
beschwert und die Tür wird wahrscheinlich jetzt Geruch und Schall geschützt.
Ich verstehe nicht, warum man die Tür
Ja.
nicht einfach wegmacht und eine, keine
Keine
Ahnung,
Ahnung. Ich
Rigipswand
weiß
da
es auch nicht. Sie hat
reinpresst.
doch gemeint, dass sich Ärzte für sie einsetzen und so und alle.
Wirklich.
Aber dass es halt wenige Räume gibt, die passend sind. Und sie könnte halt nur in einen ganz anderen Teil vom Krankenhaus, wo sie ewig lang dann in ihre Klinik geht und so,
Okay.
hin. Aber das ist halt, ja. Egal, worüber wollten wir reden. Genau, klinische Pharmazeutin, der habe ich zugeschaut. Und die hat wirklich, also die Patienten dort treffen ihre Ärzte, haben ganz normal ihre Termine. Und wenn der wenn der Arzt das für richtig empfindet, dass dieser Patient eine pharmazeutische Konsultation braucht, wird dieser Patient an den klinischen Pharmazeuten verwiesen. Und der führt dann also das sind so bis zu einstündige Termine, wo die einfach Gespräche führen über, wie werden die Medikamente genommen, was wird genommen, in welchen Dosierungen, zu welchen Zeiten am Tag, wie ist das mit Ernährung, Blutdruck messen, weiß ich nicht, Zucker messen und so weiter. Zum Beispiel diabetische Patienten mit Diabetes. Es gibt ja diesen Continuous Glucose Monitor, diesen Sensor, den du vorher erwähnt hast. Da haben diese Pharmazeuten auch Zugriff auf die Daten und können
Wirklich?
in Real-Time tracken, was der Zucker ist.
Das
Und
ist
wenn es
cool.
irgendwie ganz crazy ist, rufen die einfach an und sagen so, hey, hast du vielleicht dein Insulin vergessen? Wirklich, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und die haben auch einen Vertrag mit den Ärzten. Nicht alle. Und es ist auch nur in Illinois dieses Gesetz. Das ist
Wirklich?
auch wieder auf State-Basis anscheinend geregelt. Aber die dürfen auch neue Medikamente verschreiben, Dosen verändern, anpassen, Medikamente wechseln und so
Und
weiter.
das aber ohne Rücksprache
Ohne
mit dem
Rücksprache
Arzt?
mit dem
Weil
Arzt.
das ist ja, also ich weiß ja, dass in Österreich zumindest so ist, wir haben ja auch klinische Pharmazeuten, die gehen meistens dann eben gemeinsam mit den Ärzten die Visite durch und entscheiden dann quasi gemeinsam mit dem Arzt,
Genau.
beziehungsweise der Arzt muss, glaube ich, seinen Stempel drauf machen, ich weiß
Genau.
nicht. Ich glaube, der Pharmazeut wird schon um einiges besser wissen, worum es geht, aber das ist halt immer noch so geregelt, dass sie quasi nicht selbstständig arbeiten dürfen. Das
Ja.
ist, das heißt, es ist hier wirklich eigentlich um einiges sinnvoller. Vor allem, es ist auch Ressourcenverschwendung, finde ich, dass da ein Oberarzt und ein Pharmazeut zu jedem einzelnen Patienten gehen muss, wenn quasi
Das
Medik
ist halt in
ja.
Österreich relativ neu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in Amerika schon länger etabliert ist. Und bei uns ist das gerade so im Kommen, dieses ganze Medikationsmanagement und dieses in Kliniken mitgehen und wirklich schauen, interagieren die Medikamente, passt das so für diese Diagnose und so weiter. Also das ist, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann in der Zukunft auch bei uns vielleicht so ein Abkommen geben könnte. Es ist aber jetzt noch nicht so, deswegen ist das ein Unterschied.
2024, das sollte man vielleicht dazu sagen.
2024.
Ist es auf jeden Fall noch so. Ja, genau, also das ist auf jeden Fall ein Unterschied und ich hoffe, dass sich das ändert, weil man muss ja auf jeden Fall sagen, also Ärzte haben sicher eine ganz großartige Ausbildung, aber was Medikamente angeht, sind Pharmazeuten einfach die Spezialisten und ich bin da schon auch der Meinung, dass natürlich das in Kombination mit anderen Erkrankungen und so weiter mit dem Arzt abgeklärt werden
Ja, einfach
sollte.
diese Kooperation, dieses Zusammenarbeiten. Ich sage ja nicht, dass man diese Aufgabe komplett abgeben muss, aber einfach so dieses gemeinschaftliche Entscheidungstreffen
Auf jeden
und auch ein
Fall.
bisschen Vertrauen in die gegenseitige, ins Gegenüberlegen, gegenseitig. Also ich glaube, dass
Also
man
ich
da.
glaube auch, das ist einfach, ich finde, das ist ja genauso wie wenn du einen Arzt und einen Physiotherapeuten hast. So, der Physiotherapeut muss ja auch nicht bei jedem Griff den Arzt fragen. Es ist einfach so, es wird einmal mehr oder weniger gesagt, was ist die Erkrankung des Patienten, was ist die Diagnose. Und dann hat da jeder sein Spezialgebiet, mehr oder weniger. Und ja, das fände ich auch auf jeden Fall schön, wenn sich das gut anpasst. Aber ich glaube, wir sind da eh auch auf einem guten Weg. Gut, das waren drei Sachen. Dann, was ist unsere letzte Frage? Ja, keine Ahnung. Hast du sowas wie the most overrated Medikament, Pflanze? Also, wo man so sagt, okay, das wird ziemlich wie Zuckerl verschrieben vielleicht oder wie Zuckerl auch ausgegeben, wo man aber eigentlich sagt, so, Könnte man ein bisschen vorsichtiger damit umgehen?
Wahrscheinlich eh die Protonenpumpenhemmer.
Ja.
Ja, also ich meine, ich müsste da jetzt wahrscheinlich länger drüber nachdenken, um irgendeine gute Sache zu finden. Aber so spontan, es ist halt wirklich PPIs, also Protonenpumpeninhibitoren, sind wirklich eigentlich gefühlt jeder, der irgendein Medikament nimmt, nimmt einen Protonenpumpenhemmer, weil es irgendwann einmal, irgendwann vielleicht ein Arzt empfohlen hat oder keine Ahnung was.
Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Spontan ist mir das gerade eingefallen, weil die Lorena und ich sprechen ja richtig viel über Darmbakterien und auch
Ja.
eben mehr oder weniger, dass vor allem wenn man Antibiotika nimmt, dass das eigentlich dass das wie verpflichtend sein sollte, dass man da quasi mehr oder weniger den Darm damit supplementiert. Punkt eins, so was ist deine Meinung dazu? Und Punkt zwei, wie oft war es tatsächlich so, dass wenn ein Arzt ein Antibiotikum verschrieben hat, dass auf demselben Rezept auch mehr oder weniger ein Probiotikum draufgestanden ist? Also wie würdest du das in Österreich so sehen, wie viel Awareness quasi dafür da ist?
Also meine Meinung, ich finde es super, ich finde es sehr gut. Es ist ein Forschungsgebiet, das wirklich gerade sehr stark umforscht wird, zu Recht, weil es einfach wirklich, also Bakterien machen in unserem Körper, ich weiß nicht wie viel Prozent aus, aber sehr viel. Und sie sind einfach ein wichtiger Bestandteil, unter anderem auch von unserer Ernährung und eben der Darmflora und der Verdauung und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin ein sehr starker Befürworter von Darmbakterien und der Einnahme davon. Und ich empfehle es auch immer dazu oder habe es immer dazu empfohlen in der Apotheke, wenn irgendwer ein Antibiotikum genommen hat. Auf dem Rezept gestanden ist es schon häufig, aber auf jeden Fall nicht bei jedem.
Okay.
Es kommt halt auch immer darauf an, wo du bist. Ich meine, ich war in zwei Apotheken in Wien. Meine Ausbildung habe ich im 19. Bezirk gemacht. Klientel mit. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt korrekt formuliere, aber häufig höherer Bildung, viel Geld, viel Ressourcen im Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Die sind in die Apotheke gekommen, haben alles genommen, was du ihnen gesagt hast, ohne zweimal drüber nachzudenken. Das heißt, da ist es eigentlich gut gegangen. Da hat eigentlich fast jeder, wenn er ein Antibiotikum genommen hat, ein Probiotikum dazu gekauft. Einfach auf Empfehlung von uns. Dann war ich im 22. für 3 Monate dort. Wirklich hat keiner auch nur irgendeinen Zusatzkauf gemacht, einfach weil die
Wirklich?
Mittel nicht war, da waren,
Ja,
in
auf
den
jeden Fall.
meisten Fällen.
Man muss ja auch sagen, es ist teuer und es wird nicht von der Kasse übernommen, oder?
Nein.
Ja, das finde ich ja halt auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil am Ende des Tages, gerade wenn du öfter Antibiotikakuren hast, mehr oder weniger, es schneit bei uns so arg, es ist wirklich, es ist Entschuldigung, aber wir sind
Der
beide
ärgste
so, wir sind
Schneesturm.
alle 5 Minuten so richtig impressed, weil wir herausschauen und es ist wirklich einfach, der Schnee wächst und wächst. Ja, auf jeden Fall, genau, sollte das eigentlich, finde ich, auch in einen Katalog aufgenommen werden
Fände ich auch
und
gut.
ja. Sehr gut, da sind wir ja voll gleicher Meinung. Oh Wunder, oh
Total.
Wunder. Ja, ich fand es eigentlich richtig, richtig schön mit dir. Ich hätte noch so viel mehr mit dir zu besprechen, aber ich denke mir, vielleicht machen wir da eher mal eine zweite Runde.
Ich fand es auch sehr nett.
Ja,
Ich war ja am
wirklich.
Anfang etwas skeptisch.
Das kannst du mir nicht antun. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin voll aufgeregt. Nein, das
Ich
wird
habe noch
ganz
nie in dein
entspannt.
Mikrofon gesprochen.
Okay, es war herrlich. Und falls ihr mehr davon hören wollt und auch wenn ihr Fragen habt, dann schickt ihr uns sehr, sehr gerne zu und wir machen auch super gerne noch weitere Folgen mit der lieben Marie als Gästin. Und ja, ansonsten, ciao, ciao, bis zum nächsten
Tschüssi.
Mal.